Ja, wir wollen ein bisschen, wir haben ganz viel schon gehört, deshalb versuche ich mich kurz zu fassen. Aber wir wollen ein bisschen hören, was sagt Gott uns? Was sagt Gott uns? Wir haben für vieles gedankt, was in diesem Jahr gewesen ist. Wir hätten die Reihe noch fortsetzen können. Sicherlich hätten auch manche was erzählen können. Und wenn ihr jetzt noch mit Freunden, mit Familie, mit anderen zusammen seid heute Abend, dann spinnt diesen Faden doch fort und ja, tauscht euch darüber aus. Ja, wofür möchte ich denn danken? Das wurde vielleicht hier auch noch nicht gesagt oder was wurde denen, mit denen ihr dann feiert, noch nicht gesagt? Das kann man gar nicht oft genug ja machen, zu bekennen, was Gott Großes getan hat. Es gibt anderes, was ja Wendungen in dem Jahr, wo wir vielleicht weniger glücklich drüber sind. Es gibt vielleicht manches, was uns traurig oder ratlos zurücklässt. Was vorhin formuliert ist, es bleiben noch Gebete übrig. Ist nicht überall ein Häkchen dran sozusagen. Vielleicht hast du sogar das Gefühl, dass fast nichts sich gelöst hat, sondern dass das Chaos mehr geworden ist und nicht weniger. Auch solche Jahre gibt es ja. Und dann blicken wir nach vorne. 2014, man muss sich jetzt beim Datumschreiben wieder umgewöhnen. Und wir blicken vielleicht auf manches mit Vorfreude. Ja, da kommt etwas, das sehe ich schon kommen und da freue ich mich drauf. Und manches, was uns Sorgen macht, manches, was einfach ungewiss ist, irgendwie die Ausbildung ist im Sommer fertig, keine Ahnung, was danach passiert oder andere Dinge. Wird sich die berufliche Situation ändern? Was macht die Gesundheit? Was ist mit dieser oder jener Baustelle in meinem Leben? Kriege ich die unter die Füße? Wie geht es mit Beziehungen weiter? Und die Frage, die dabei entscheidend ist, glaube ich, ist, was trägt mich in Krisen? Und auch da, wo ich Erfolg habe, wie immer man das definiert, worauf führe ich denn Erfolg zurück? Also auch, was trägt mich auch im Erfolg? Jetzt sitzen wir hier im Gottesdienst und da wissen wir ja, was dann die richtige Antwort ist, die man dazu geben hat, wenn sowas gefragt wird. Ne? Das ist wie im Kindergottesdienst oder im Jungschade wissen, die ganz schlauen Kinder wissen immer, Jesus ist im Zweifelsfall die richtige Antwort, bevor die Geschichte überhaupt fertig erzählt ist. Also ihr wisst, was ich hier erwarte sozusagen. Es wird niemand hier, wenn ich hier mit dem Mikro durch den Raum gehe, sagen, ich verlasse mich auf meine Klugheit, ich verlasse mich auf mein Geld oder so. Aber jetzt kommt es auch nicht drauf an. Jetzt werden wir nicht auf die Probe gestellt, sondern die entscheidende Frage ist dann, wenn da eine Krise ist, wenn da etwas Schweres ist oder wenn es plötzlich das große Glück, wie auch immer du das verstehst, über dich kommt, wie gehst du damit um? Und deshalb will ich die Frage trotzdem oder gerade deswegen nochmal stellen. Was trägt uns? Ich glaube, das ist eine entscheidende Frage oder die Antwort, die du darauf gibst, ist entscheidend für 2014, für mich und für dich und auch für uns als Gemeinde. Worauf baue ich in Krisensituationen? Man muss das nicht so theoretisch machen. Worauf baue ich, ist ja ein Bild. Also, wohin geht mein erster Impuls, wenn ich in eine Schwierigkeit gerate? Was mache ich als erstes? Entwerfe ich einen Schlachtplan? Oder rufe ich meine beste Freundin an oder meinen Vater? Gucke ich ins Online-Banking, wie viel Geld ich auf dem Konto habe? Oder verkrieche ich mich im Keller? Oder was ist so dein spontaner erster Impuls, wenn eine Schwierigkeit kommt? Lässt du dich erstmal aus, wie ungerecht das Leben ist? Manche dieser Vorschläge sind vielleicht gar nicht so sinnlos, aber was ist das Erste? Ist das Erste vielleicht doch, dass Gott die Lösung für mein Problem hat, dass Gott sogar die Lösung für mein Problem ist. Und dann, wenn es denn dann gut gegangen ist, wenn etwas glücklich gelaufen ist, wenn du den Job gekriegt hast, oder die Frau Ja gesagt hat, oder du wieder Boden unter den Füßen hast, worauf führst du das zurück? Und wieder wissen wir, was die richtige Antwort zu sein hat als gute Christen. Naja, natürlich, Gott sei Dank und so. Aber es steckt doch in uns, oder ich kenne diese Tendenz auf jeden Fall, und vielleicht geht es jemand anders noch so, dass wir von Gottes großen Taten berichten, die er durch mich getan hat. Ich danke Gott so sehr, dass ich und so und versteht ihr, das kann ganz offen, ganz ehrlich sein, ja. Ich bin manchmal beschämt, ich komme in der Situation, wo ich überhaupt nicht vorbereitet bin, wo es mir nicht gut geht, wo ich froh bin, wenn ich senkrecht wieder rauskomme und erlebe dann, dass Gott mich gebraucht in dieser Situation. Das macht mich nicht stolz, sondern beschämt mich eigentlich. Aber es gibt auch diese Haltung, wo ich eigentlich doch auf mich baue, wo ich eher meinen Beitrag ins rechtere Licht rücken will. Und vielleicht kennt ihr das. Jesaja kannte das. Jesaja kannte so eine Situation und spricht davon und zeigt aber auch einen Weg, wie wir da rauskommen, wie wir sozusagen unsere Prioritäten richten können. Und wir sind da in einer Situation, wo der Prophet hineinspricht vor 2700 Jahren, das kleine Israel zwischen zwei Großmächten stand, zwischen Assyrien, also heute Syrien, Irak, auf der einen Seite, Ägypten auf der anderen Seite. Assyrien hatte schon einen Teil von Israel, das Nordreich, einkassiert. Und jetzt wäre die natürliche politische Logik gewesen, dann müssen wir uns eben mit den Ägyptern anfreunden und uns irgendwie mit denen verbünden, dass die uns schützen. Und Gott sieht das ganz anders. Gott hält nichts von dieser politischen Logik an dieser Stelle und warnt in Jesaja 30 in den ersten Versen sehr scharf: Weh den abtrünnigen Söhnen, spricht der Herr, die ohne mich Pläne fassen und ohne meinen Geist Bündnisse eingehen, um eine Sünde auf die andere zu häufen, die hinabziehen nach Ägypten und befragen meinen Mund nicht, um sich zu stärken mit der Macht des Pharao und sich zu bergen im Schatten Ägyptens. Aber soll euch die Stärke des Pharao zur Schande geraten und der Schutz im Schatten Ägyptens zum Hohn. Also scharfe Rede, und da geht es Gott nicht um Politik, ob jetzt Assyrien oder Ägypten der bessere Bündnispartner ist und was jetzt opportun ist, sondern die Sorge ist, dass Juda sich nicht auf Gott verlässt, sondern menschliche Kraft sucht, menschliche Lösungen sucht und Gott dabei vergisst. Und da merken wir ganz schnell, auch wenn wir keine kleine Nation sind zwischen zwei Großmächten, das ist auch ein Bezug für uns. Worauf suchen wir unsere Kraft? Und ich möchte ein paar weitere Verse lesen aus Jesaja 30, die Verse 8 bis 17. Da heißt es so: Geh nun hin, sagt Gott zu Jesaja, geh nun hin und schreib es vor ihnen nieder auf eine Tafel und zeichne es in ein Buch, dass es bleibe für immer und ewig. Denn sie sind ein ungehorsames Volk und verlogene Söhne, die nicht hören wollen die Weisung des Herrn, sondern sagen zu den Sehern, ihr sollt nicht sehen, und zu den Schauern, also Seher, Schauer, das sind Propheten, was wahr ist, sollt ihr uns nicht schauen. Redet zu uns, was angenehm ist. Schaut, was das Herz begehrt. Weicht ab vom Wege, geht aus der rechten Bahn, lasst uns doch in Ruhe mit dem Heiligen Israels. Darum spricht der Heilige Israels: Weil ihr dies Wort verwerft und verlasst euch auf Frevel und Mutwillen und trotzt darauf, so soll euch diese Sünde sein wie ein Riss, wenn es beginnt zu rieseln an einer hohen Mauer, die plötzlich unversehens einstürzt. Wie wenn ein Topf zerschmettert wird, den man zerstößt ohne Erbarmen, so dass man von seinen Stücken nicht eine Scherbe findet, darin man Feuer hole vom Herde oder Wasser schöpfe aus dem Brunnen. Denn so spricht Gott, der Herr, der Heilige Israels: Wenn ihr umkehrtet und stille bliebet, so würde euch geholfen. Durch Stille sein und Hoffen würdet ihr stark sein. Aber ihr wollt nicht und sprecht nein, sondern auf Rossen wollen wir dahin fliehen. Darum werdet ihr dahin fliehen. Und auf Rennern wollen wir reiten. Darum werden euch eure Verfolger überrennen. Denn euer Tausend werden fliehen vor eines einzigen drohen. Ja, vor Fünfen werdet ihr alle fliehen, bis ihr übrig bleibt wie ein Mast oben auf einem Berge und wie ein Banner auf einem Hügel. Also harte Worte. Es geht gnädig aber los. Ich weiß nicht, ob ihr das wahrgenommen habt. Schreibe es nieder. Was er niederschreibt, ist nicht so freundlich. Aber es ist Ausdruck von Gottes Freundlichkeit, dass er diese Botschaft gibt. Ja, Gott möchte, dass wir ihn kennen. Gott möchte, dass wir wissen, was ihn bewegt, dass wir wissen, was er für richtig und für falsch hält. Und dass unser Leben dadurch auf eine gute Bahn gesteuert wird. In Römerbrief, Römer 15 sagt Paulus, was zuvor geschrieben ist, zum Beispiel bei Jesaja, das ist uns zur Lehre geschrieben, damit wir durch Geduld und den Trost der Schrift Hoffnung haben. Was zuvor geschrieben ist, ist uns zur Lehre geschrieben, damit wir durch Geduld und den Trost der Schrift Hoffnung haben. Ja, dann können wir uns freuen, dass Gott redet, selbst wenn uns das auf Anhieb nicht so gefällt, was er sagt. Manche sortieren, das ist aber für uns als Einzelne ist das immer eine Versuchung, wenn ich merke, Gott sagt etwas, was mir jetzt gar nicht in den Kram passt, du sollst da die Finger von lassen oder du sollst da vergeben oder du sollst da trotzdem lieben, auch wenn dir jemand so kommt. Naja, das kann aber doch nicht so gemeint sein. Das geht bis rauf in kirchliche Gremien, die das dann beschließen, dass Gott das nicht so gemeint haben kann. Anstatt dass wir uns freuen, dass Gott redet. Selbst wenn es erstmal eine harte Rede ist, aber es ist ein liebender Gott, der uns auf seine guten Wege bringen möchte. Hier das Volk bei Jesaja, die reagieren da eher abschreckend. Hör doch auf mit den frommen Sprüchen. Wir kennen die alle. Sie wollen nicht hören. Sie wollen nicht hören die Weisungen des Herrn, sondern sie wollen gerne das geredet haben, was sie sowieso schon denken. Redet zu uns, was angenehm ist, schaut, was das Herz begehrt. Ja, das ist so, wenn ihr einem Pastor ein Kompliment machen wollt, du hast schön gesprochen, oder der redet gut, sagt man manchmal über einen Pastor. So, ne? Ich freue mich dann trotzdem, weil mir jemand was Nettes sagen will, aber es ist nicht so das Tiefste, was man sich ersehnt als Prediger von Gottes Wort. Ja, das war schön, ja, das genauso hätte ich es auch gesagt, ja, dann hätte ich es mir sparen können. Ne? Also Theo Lehmann, so ein alter Predigerknochen, ja, den kennen einige noch, hat gesagt, hat sich jemand bekehrt, hat sich jemand beschwert? Wenn nein, dann war die Predigt nichts wert. So, wird das nicht ganz so scharf vielleicht sagen, aber ja, und das ist eine Versuchung, dass ich mir meine Ratgeber danach aussuche, dass sie mich möglichst nicht ärgern. So, nee, den frage ich nicht, denn da weiß ich vorher schon, was der mir sagt. Nämlich das Gegenteil von dem, was ich hören will. Dann gehe ich lieber zu dem, der sagt immer, ja, ja, mach mal. Brauche ich auch nicht hingehen, ne? Und das wäre dann die Frage. Ist eine gute Predigt eine, die meine Meinung und meine Theologie bestätigt oder eine, die mich ins Herz trifft? Und vielleicht sogar mich, mein Glauben, mein Weg, mein Denken verändert. Also, sie wollen nicht hören und sie sagen noch weiter, lasst uns in Ruhe mit dem Heiligen Israels. Was für eine Aussage. Und die ist hier, das würde hier keiner sagen, wenn ich die Umfrage mache mit dem Mikro, aber das ist hier so entwaffnend offen natürlich, da muss man ja fast dankbar sein. Auf diesem Weg, das werden wir noch sehen, ist gerade keine Ruhe zu finden, wo sie sagen, lass uns in Ruhe. Man kann sich ja fragen, wie kommt man zu so etwas? Also das Nordreich wurde ja schon erobert von den Assyrern. Wir haben gesagt, naja, der hat ja nicht geholfen. Gott hat sie zwar gewarnt, hat gesagt, kehr um, sonst landet ihr im Unglück. Aber es kann Enttäuschung sein. Ja, Gott hat es so weit kommen lassen, dass ich jetzt in dieser Patsche stecke. Jetzt suche ich mir eben woanders Hilfe. Vielleicht ist es auch die Ahnung, dass nicht alles in Ordnung ist. Ja, ich merke, ich bin mit ihm nicht im Reinen und dann will ich lieber nicht in seine Nähe kommen. Also du weißt, dass du Schulden bei jemandem hast und dann siehst du die Nummer im Display. Dann springst du vielleicht nicht ganz so fröhlich zum Telefon, wie wenn es der oder die Liebste ist oder jemand anders oder jemand, der dir etwas schuldet. So, ah, jetzt will er vielleicht endlich zurückzahlen. Und ich erlebe das immer wieder, wenn auch bei Christen, wenn sie sich bewusst entschieden haben, gegen Gottes Ordnung zu leben in einem bestimmten Bereich, dass sie dann entweder plötzlich sehr wenig Interesse haben, Gottes Reden zu hören, oder dass sie auch sehr wenig Interesse haben, Zeit mit Christen zu verbringen. Plötzlich feststellen, dass die Christen alle, mit denen sie vorher sehr gute Gemeinschaft hatten, plötzlich sich verwandelt haben und ganz gesetzlich sind und richtend und lieblos, weil sie ihnen eben jetzt sagen, Moment mal, da ist was nicht in Ordnung in deinem Leben, und dann ihnen aus dem Weg gehen. Also, es gibt Christen, die lieblos und richtend sind und so, aber manchmal frage ich mich, vielleicht willst du einfach hier was nicht hören. Nach dem Motto, der Arzt sagt mir immer so harte Sachen. Ich gehe lieber zu einem, der immer sagt, alles ist in Ordnung. Ich schreibe dir noch zwei bunte Pillen auf. Ne? Also, das wäre eine Frage, ja, und das nimm das als wirklich als Frage. Vielleicht sagst du, nö, kein Problem, aber vielleicht merkst du, ja, irgendwo will ich dann manchmal auch die Wahrheit nicht hören und sag dann auch, so wie Judah hier, lass mich doch in Ruhe. Und das ist verständlich, aber es ist gefährlich. Und Jesaja sagt hier, oder Gott durch Jesaja, so soll euch diese Sünde sein wie ein Riss, wenn es beginnt zu rieseln an einer hohen Mauer, die plötzlich unversehens einstürzt. Wenn irgendwo was einstürzt oder abbricht, das passiert ja meistens nicht so kontinuierlich. Das ist immer so vor sich hin, sondern da baut sich irgendwo eine Spannung auf und irgendwann knallt es. Ich habe das schon mal erzählt. Ich hatte in meinem Büro so ein Regalboard über der Tür. Ja, darunter sitzen, sind darunter sitzen Stühle, wollte ich sagen. Darunter sitze ich manchmal und manchmal Leute, mit denen ich Gespräche führe. Oben drüber war so ein Regalbrett, einmal über die kurze Seite vom Büro, mit Winkeln an die Wand geschraubt und da hatte ich ein paar Bücher, ein paar Ordner drauf, dann ein paar zu viele irgendwann anscheinend. Und ich lag samstagmorgens noch im Bett und hör's plötzlich poltern. Und ja, krieg einen Schreck, was ist jetzt kaputt? Und dann war also dieses ganze Brett mitsamt Winkeln, mitsamt Dübeln aus der Wand gekracht und runtergekracht. Und ja, ich war sehr dankbar, dass ich nicht gerade da drunter saß oder noch mit jemandem von euch oder so. Und niemand zu Schaden gekommen ist, außer ein paar Bücher, die einen Knick gekriegt haben oder so. Also ich bin dankbar für die Bewahrung, aber das ist ja nicht plötzlich geschehen, sondern da war ein Fehler, da war eine Instabilität in der Konstruktion. Ich habe kurze Schrauben und Dübel genommen und die Wände bei uns im Haus, ihr kennt, einige kennen das ja, sind sowieso krümelig und da haben also die haben da mehr Sand genommen als alles andere beim Bau 1960 und ich habe jetzt noch mal ein paar Mal versucht, irgendwo Bretter an die Wand zu bringen. Meistens ist dann hinter ein Krater in der Wand und ich habe heilige Eide geschworen, da nichts mehr anzuschrauben in dieser Wohnung. Also da ist ein Konstruktionsfehler und der rächt sich irgendwann. Und so rächt es sich irgendwann. Das ist hier mit der rissigen Wand, ist gar nicht jetzt Strafe Gottes, sondern es rächt sich irgendwann, wenn das Leben nicht stabil konstruiert ist. Wenn ich Gott ausblende, wenn ich ausdrücklich oder insgeheim ignoriere oder ablehne, was er mir sagt. Wenn ich sage, naja, ich muss mich ja selber kümmern, wenn jeder an sich denkt, ist an alle gedacht und so, da werden irgendwann Risse auftauchen. Und das kann lange gut gehen, oder das kann ganz schnell gehen. Manchmal geht's lange gut und hinterher wundert man sich. Und dann guckt sich einer den Abbruch an und sagt, wie konnte das überhaupt so lange halten? Aber irgendwann ist der Einsturz gewiss. So, was haben die Zeitgenossen von Jesaja gesagt, sie haben gesagt, lass mich in Ruhe. Lasst uns doch in Ruhe mit dem Heiligen Israels. Und es ist dann fast ironisch, wenn Gott antwortet. Sagt, ja, Ruhe ist ein gutes Stichwort. Ruhe ist wirklich ein gutes Stichwort. Was sagt er in Vers 15? Wenn ihr umkehrtet und stille bliebet, so würde euch geholfen. Durch Stille sein und hoffen würdet ihr stark sein. Aber ihr wollt nicht. Also, das lohnt sich mal genauer hinzugucken. Wenn ihr umkehrtet, die Umkehr kann ganz buchstäblich sein. Also umkehren von dem Weg nach Ägypten. Zu sagen, ich glaube, ich bin auf dem falschen Weg. Umkehren von dem Weg zum Scheidungsanwalt. Umkehren von dem Weg zu dem Kumpel, der mir einen Job angeboten hat, zwar schwarz, aber immerhin mal überhaupt was verdienen. Sag ich, nein, ich kehre um, ich gehe nicht auf diesem Weg weiter, weil es kein guter Weg ist. Manchmal ist es nur in Anführungszeichen eine innere Umkehr. Ich sage, ich gehe jetzt diesen Weg nicht weiter. Innerlich. Und das kann manchmal schwieriger sein, auch wenn die Schritte viel kleiner erscheinen, weil äußerlich alles so aussieht wie vorher. Ja, also buchstäblich das Auto umzudrehen, in eine andere Richtung zu fahren, kann manchmal fast leichter sein, weil es so greifbar ist. Manchmal machst du genau das Gleiche, was du vorher gemacht hast. Ja, du sparst weiter und achtest auf dein Geld. Ja, du schreibst weiter Bewerbung. Ja, du machst natürlich die Therapie weiter. Du organisierst deinen Haushalt. Du gehst auch in Konflikte rein und musst irgendwo eine Lösung hinkriegen. Aber du kehrst um von der Vorstellung, dass du es jetzt in der Hand hättest. Du kehrst um von der Vorstellung, dass du deines Glückes Schmied wärst. Dass du es selber schaffen musst. Oder auch nur von der Vorstellung, dass du es alleine ohne Gott schaffen könntest. Du, in den Worten der Bibel, du demütigst dich neu unter Gottes starke Hand. Sagst ja, ich bin in deiner Hand. Dass ich will dein werden, ja, wie in dem Weihnachtslied. Und du erwartest seinen Segen, ja, auch auf deiner Arbeit. Du tust deinen Job und erwartest Gottes Segen darauf, ja. Aber du kehrst um unter seiner Hand. Und dann sagt er weiter, und wenn ihr umkehrtet und stille bliebet. Geht's nicht darum, dass die Lösung immer ist, nichts zu tun. Ja? Mancher muss mal überhaupt in Gang kommen. Aber manchmal ist es wichtig, einfach erstmal runterzufahren. Erstmal alle Regler auf Null. Also du sitzt im Auto und gibst Vollgas, obwohl du nicht weißt, wohin und kein Benzin im Tank hast. Das ist okay, langsam. Durchatmen, rechts ran. Durchatmen, Zündung aus. Durchatmen, auf die Karte gucken, wenn du sowas noch hast. Durchatmen, ADAC rufen. Ja? Also einfach mal runterfahren. Ich mag diesen Ausspruch, wenn es um Führung geht im Leben, dass man ein Schiff nicht steuern kann, solange es im Hafen liegt und fest verteut ist. Ja, da ist viel Wahres dran. Man muss sich oft erstmal auf den Weg machen und sich in Bewegung setzen und dann merkt man, wo Gott einen hinführt. Aber umgekehrt gilt auch, wenn du mit 250 auf der linken Spur bist, ist eine schlechte Zeit, über deine Richtung nachzudenken. Ja, da musst du erstmal runterfahren. Okay, was will ich überhaupt? Und was will Gott vor allem? Es gibt diese Redensart, ja, manchmal hängt das irgendwo im Büro, das ist kein dummer Spruch, als wir unser Ziel aus den Augen verloren. Was machten wir da? Kennt das jemand? Bitte? Nee, als wir unser Ziel aus den Augen verloren, verdoppelten wir unsere Anstrengungen. Ja? Also weiß nicht mehr wohin, aber dann wenigstens mit doppeltem Gas. Und es ist gut. Und da kann Jahreswechsel ein guter Zeitpunkt sein, innezuhalten, mal vom Laufband runterzusteigen, vorsichtig, nicht stolpern, und neu zu fragen, ja, Gott zu fragen, wohin soll denn die Reise gehen? Stille sein. Und dann die Verheißung, durch Stille sein und hoffen, würdet ihr stark sein. Also es geht nicht um Stille sein als Meditationsübung allein. Das kann auch schon mal gut sein. Hör doch mal auf zu reden, damit du überhaupt merkst, was du denkst. Ja, so, das ist manchmal schon viel gewonnen. Typsache. Aber hier ist eine Verheißung, durch Stille sein und hoffen. Worauf? Ja, hofft auf, Gott sagt, hofft auf mich. Ihr werdet stark sein. Nicht einfach. Ich sag das euch immer wieder. Man kann nicht Bibelworte so rausnehmen und als Motivationsspruch allein für sich nehmen. So, als wenn es Gott nicht gäbe. Manche machen das. Alles ist möglich dem, der glaubt. Ja, du musst nur an dich glauben und so kannst du über Glasscherben laufen und so weiter. Das ist natürlich nicht gemeint. Sondern es geht immer, und die Verheißungen sind immer gebunden an den, der sie gibt. Also hofft auf mich. Ihr werdet stark sein in meiner Kraft. Und Gottes Wort ist so randvoll mit Verheißungen, wenn wir sie denn hören wollen. Also Vers 15, haben wir diese wunderbare Verheißung, durch Stille sein und hoffen würdet ihr stark sein. Das ist in meiner Lutherbibel auch fett gedruckt. Und der nächste Teilsatz ist bei mir nicht mehr fett gedruckt, obwohl der noch zu Vers 15 gehört. Aber ihr wollt nicht. Macht sich nicht so gut auf dem Kavol-Kalender wahrscheinlich. Aber das ist natürlich die Frage. Das ist natürlich die Frage an mich, die Frage an dich. Willst du? Ja, willst du auf diesem Weg stärker? Oder denkst du noch, nein, ich muss doch selber stark sein. Ich habe mich selber in den Schlamassel reingeritten. Muss ich mich auch selber irgendwie rausziehen? Da wirst du nicht weit kommen. Lass uns hören auf das, was Gott uns verheißt. 2. Mose 14, 14. Der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Oder Epheser 6, Vers 10. Seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Philipper 4, 13. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, wieder, immer wieder die Bindung an ihn. Und ihn wollen wir suchen. Mit ihm wollen wir in das neue Jahr gehen. Ja, wir sammeln nicht ein paar Motivationssprüche, sondern binden uns an ihn. Er ist da. Er war das ganze Jahr 2013 da. An jedem Tag. Wir haben vorhin auf der Autofahrt eine neue CD gehört, die wir geschenkt gekriegt haben von jemandem hier aus der Gemeinde. Und da heißt es in einem Lied, ich will nicht, also zu Gott gesprochen, ich will nicht von dir reden, als wenn du nicht im Raum wärst. Also manchmal redet man über andere Leute, als wenn die eben, die sind nicht im Raum. Aber ich will mit von Gott nicht so reden, als wäre er nicht dabei die ganze Zeit. Er ist ja da. Manches ist vielleicht übrig geblieben, manche Gebete sind übrig geblieben, manche Erwartungen sind nicht erfüllt worden. Und es kann verschiedene Ursachen haben und manchmal bleibt es tatsächlich einfach schmerzhaft offen. Aber er ist da und er wird auch, das ist gewisser als das, dass ich hier stehe, dass ihr da sitzt, er wird 2014 da sein an jedem Tag. Durch Stille sein und hoffen werdet ihr stark sein. Lass uns still sein und lass uns hoffen auf ihn. Amen. Ich habe vorhin gesagt, wir wollen uns ausrichten auf das, was er Gutes getan hat, wollen ihm danken. Da haben wir einiges vor ihn gebracht und vermutlich sind wir da auch noch nicht fertig. Aber ich stelle mir vor, dass wir uns jetzt einen Moment nehmen, wo wir auch die Dinge zu ihm bringen, wo wir uns das Dank nicht so leicht über die Lippen kommt. Wo wir schuldig geworden sind, wo andere an uns schuldig geworden sind, wo wir uns von Gott verlassen gefühlt haben oder vielleicht immer noch fühlen. Und lass uns einfach Zeit haben vor ihm, um ihm diese Dinge auch zu geben. Das heißt nicht, dass das dann für alle Zeiten abgeschlossen ist, aber es kann ein ganz bewusster Schritt sein. Ja, ich will das jetzt los sein. Und wir wollen das so machen. Wir wollen jetzt einfach in der Stille vor Gott sein. Und ich werde ein paar Stichworte nur zwischendurch reingeben, sagen, lass uns jetzt, nimm jetzt die nächste Zeit und gib das und das in seine Hände. In einem stillen Gebet, sprich das vor ihm aus. Und das muss hier nicht vor allen Leuten sein. Das kann man auch mal in einem anderen Rahmen vielleicht machen, wenn man das möchte. Aber hier wollen wir einfach die Stille nutzen, unsere Dinge, die uns vielleicht noch schwer sind, vor ihn zu bringen. Und dann gehen wir einfach den nächsten Schritt und wollen dann auch hören, was Gott uns dazu sagt. Und war einiges an Herausforderungen, an Zurechtweisung auch in diesen Worten eben gerade. Und lass uns jetzt einfach einen Moment nehmen. Vielleicht merkst du, da ist Schuld offen geblieben. Ich will gleich auch Gott nochmal bitten, dass er uns einfach durch seinen Geist jetzt auch leitet, uns Dinge zeigt. Du sagst ja, ich bin schuldig geworden vor Gott, vor anderen Menschen. Und nicht die Dinge, die ich vor 10 Jahren getan habe, die Gott mir längst vergeben hat, sondern etwas, was ich noch nicht los bin vor ihm. Und dann kannst du das einfach in der Stille ihm bekennen und ihn um Vergebung bitten. Und er wird dir gerne vergeben, um Jesu Willen. Lass uns jetzt diese Zeit nehmen. Das, was wir, ja, wo wir merken, wir sind schuldig geworden. Das auch vor Gott zu bringen. Gottes Wort sagt, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und in Jesu Namen, um Jesu Willen, sage ich dir, das, was du jetzt vor ihm bekannt hast in der Stille, das ist dir vergeben in Zeit und Ewigkeit. Es wird dir nicht mehr angerechnet als Schuld. Gott ist gut, er ist gnädig. Halleluja. Wir sind schuldig geworden, aber andere sind auch an uns schuldig geworden. Vielleicht gibt es etwas, wo du noch dran hängst, was jemand anders dir getan hat. Wo du merkst, dass du Groll hast, dass du zornig bist, dass du noch nicht loslassen kannst. Und Gott sagt uns sehr deutlich, dass wir nicht nur Vergebung empfangen, sondern dass wir genauso anderen vergeben sollen. Und ja, vielleicht hast du jetzt Personen direkt vor Augen, denen du noch nicht vergeben hast. Dann mache ich dir Mut, jetzt in der Stille Vergebung auszusprechen. Zu sagen, ich halte diese Person nicht mehr fest in dem, was sie getan hat, wo sie mich verletzt hat. Das heißt nicht, dass du sagst, das war gut oder es war nicht so schlimm, dass ich will nicht mehr daran hängen. Ich Ich übergebe sie in Gottes Hände. Und ich vergebe. Oder du sagst, du bist noch nicht an dem Punkt, sagst Gott, füll mich mit deiner Gnade, dass ich vergeben kann. Das kann ein erster Schritt sein. So, nimm jetzt die Gelegenheit, Vergebung auszusprechen. Da, wo wir loslassen, da führt Gott uns in seine Freiheit. Aber vielleicht sind es nicht nur andere Menschen, die dir wehgetan haben. Vielleicht hast du Groll oder Enttäuschung gegenüber Gott, das Gefühl hast, du hast nicht das gekriegt, was er dir verheißen hat für dieses Jahr, oder es sind Dinge offen geblieben. Du bist enttäuscht bei Dingen, die du erhofft hast von ihm. Er hält das aus. Wir müssen das nicht vor ihm verstecken. Wir können es gar nicht vor ihm verstecken. Und es kann auch schon Befreiung da drin sein, wenn du ihm das einfach hinlegst und sagst, Herr, ich verstehe dich nicht an dieser Stelle. Oder wenn du kannst, dass du sagst, ich gebe das dir, du machst es so, wie du es für recht hältst. Aber lass uns auch diese Dinge vor ihm bringen. Nur unser Vertrauen aussprechen. Du bist der Geber aller guten Gaben. Also, vielleicht noch ein letzter Schritt. Vielleicht bist du voller Vorfreude im Blick aufs neue Jahr. Dann kannst du jetzt einfach den letzten Teil einfach Gott danken in der Stille. Aber wenn du aufs neue Jahr schaust, vielleicht sind da auch Ängste. Vielleicht ist da eine ganz große Unsicherheit, was da wohl kommt. Und dann kannst du auch das vor ihm jetzt aussprechen in der Stille. Ich bringe dir auch diese Angst. Und stärke du mein Vertrauen auf dich, lass mich deine Gnade sehen. Ich gebe dir das. Ich gebe das in deine guten Hände. Ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Amen. Und ja, alles Gute, alles Schwere ist in seiner Hand. Und wir sind in seiner Hand. Und wir wollen jetzt den Gottesdienst damit schließen, dass wir empfangen von seiner Hand, was er gegeben hat. Und was hat Gott gegeben? Nicht etwas, sondern sich selbst. Nicht ein bisschen, sondern alles. Nicht ein paar Rationen für die nächsten Schritte, sondern die Fülle. Und so wollen wir das Abendmahl feiern zum Schluss des Gottesdienstes. Und ja, vielleicht können wir es so machen, dass wir hier dreimal, müsste das ungefähr hinhauen, drei oder viermal hier vorne einen Halbkreis bilden, wir einfach nach vorne kommen. Wir haben jetzt manches in der Stille ihm gesagt, es kann ganz gut sein, an diesen bewussten Schritt zu gehen. Sagen, ja, Jesus, ich will empfangen, deine Gnade, dein Leben für mich. Und dann lade ich euch gleich ein, hier nach vorne zu kommen, nach den Einsetzungsworten, so, dann sage ich das nochmal, dass wir das Abendmahl miteinander feiern und seine Gnade, sein Leben neu für uns in Empfang nehmen. Und jeder, der Jesus als seinen Herrn bekennt, der mit ihm unterwegs ist, der ist eingeladen, mit uns dieses Mal zu feiern, mit Brot, mit Traubensaft. Jeder ist eingeladen am Tisch des Herrn. Und Herr, wir danken dir, dass du gerne gibst. Wir danken dir, dass du voller Gnade bist, dass du voller Liebe bist in allen Lebenssituationen, dass nichts uns scheiden kann von deiner Liebe, wie wir gerade gehört haben. Und so kommen wir an deinen Tisch, um neu zu empfangen von deiner Gnade. Amen. Und lass uns aufstehen zur Feier des Abendmahls.